Deutschlandfunk Interview.
Beim Telefon ist nun die zuständige Landesbauministerin von Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach, CDU. Frau Scharrenbach, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Möchenberg.
Frau Scharrenbach, mit welchem Ansturm auf die Online-Plattform rechnen Sie heute?
Ach, das ist schwer abzuschätzen. Wir haben ungefähr seit Anfang der Woche bei dem extra eingerichteten Servicetelefon pro Tag 700 Anrufe mit Nachfragen. Und wir stellen heute noch einmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Online-Antrag ein, um die Menschen mitzunehmen, wenn sie die Vorortberatung nicht in Anspruch nehmen. Wir schauen heute mal. Mhm.
Erfahrungsgemäß muss man sagen, sind solche Anträge ja immer eher nicht so leicht auszufüllen. Man denke nur an die eigene Steuererklärung. Wie umfangreich, wie kompliziert sind diese Anträge?
Das hängt in der Tat vom Schadensbild ab, denn der Hausratsantrag ist wirklich sehr einfach, wenn das das Einzige ist, was man beantragen möchte. Bis hin zur Totalzerstörung, da brauchen Sie dann eben auch Planungsunterlagen. Aber wir haben es so aufgebaut, dass man den Antrag auch stellen kann, wenn man noch nicht alle Unterlagen zusammen hat und wir dann mit Abschlagszahlungen arbeiten, sodass man nach und nach dann auch einreichen kann.
Sie haben ja schon auch die telefonische Beratung erwähnt. Es gibt auch eine Hilfestellung vor Ort. Wird das trotzdem ausreichen? Was für eine Resonanz bekommen Sie da?
Aus unserer Sicht wird es ausreichen, weil natürlich am Anfang ganz viele Fragen noch da sind. Und das merken wir auch bei der Service-Hotline. Das reicht von der Frage, muss ich Spenden für Windeln und Kleidung auch abziehen? Nein, müssen Sie natürlich nicht. Bis hin zu wirklich elementaren Fragestellungen, wo auch Familienangehörige ums Leben gekommen sind und in dem Zusammenhang dann auch Gebäudeschäden betrachtet werden wollen von den Erben. Und deswegen ist das sehr vielfältig. Und am Anfang wird es, glaube ich, noch ganz viele Fragen geben. Und dann wird es nach und nach dazu kommen, dass die Menschen auch die Anträge einreichen. Mhm.
Frau Scharrenbach, von den Kirchen, da kam jetzt die Mahnung, dass man auch schriftlich Anträge einreichen können soll. Bislang ist das ja nur eben online gedacht. Also wird es dann auch da noch einen neuen Kanal geben sozusagen?
Ja, wir haben innerhalb der Landesregierung sehr früh miteinander beraten, wie machen wir das Antragsverfahren. Und deswegen habe ich auch mit den Kreisen und kreisfreien Städten gesprochen, weil ich ja selbst aus vielen Vorortbesuchen weiß, dass ganz häufig lebensältere Menschen Schaden erlitten haben oder auch ganz einfach das Festnetz-Internet noch gar nicht widersteht. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen diese Vorortberatung. Und das ist für uns der Ansatz, wie wir das begleiten wollen, dann auch mit den Menschen zusammen die Anträge stellen. Und das ist der richtige Weg. Wenn die Kirchen gefragt hätten, hätten sie es sehr früh erfahren.
Wie genau wird man am Ende hinschauen, dass die Hilfsgelder auch wirklich bei denen landen, für die sie gedacht sind?
Ja, jeder Antrag unterliegt natürlich auch einer Prüfung, das ist klar. Und deswegen haben wir auch zu Beginn einen Leitfaden aufgelegt für die Aufbauhilfen für die Privaten, wo jeder schon mal seit Anfang der Woche gucken konnte, was brauche ich für Unterlagen? Bin ich überhaupt antragsberechtigt? Und welchen Schaden will ich anmelden? Sodass ich hoffe, dass wir mit diesen Unterstützungsleistungen, die wir da gemeinsam auf den Weg gebracht haben, schon viel haben abfangen können. Eine Antragsprüfung, wie gesagt, wird es geben. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass zu einem ganz, ganz hohen Anteil die redlichen Menschen auch die Anträge stellen.
Aber wird das dann auch nochmal vor Ort konkret kontrolliert, überprüft?
Wir haben bei den Städten und Gemeinden Listen erbeten mit Straßenzügen, die vom Hochwasser und Starkregen betroffen waren, sodass wir da auf jeden Fall einen Quercheck machen können. Und die Berater vor Ort in den Kreisen, kreisfreien Städten haben natürlich auch die Kenntnis von vor Ort. Und insofern wird das relativ pragmatisch dann ablaufen.
Sie haben ja vorhin auch schon die Spenden angesprochen. Es gab ja umfangreiche Spenden in dreistelliger Millionenhöhe. Es gibt Versicherungsleisten, es gibt Soforthilfen. Wie werden die berücksichtigt bzw. verrechnet?
Versicherungsleistungen, die Sie bekommen, für den Schaden sind abzuziehen, genauso wie Spenden. Also hier geht es um Geldspenden und weniger um die Sachspenden. Und die Soforthilfen werden dann abgezogen, wenn sie für denselben Schaden zugeteilt wurden. Ist auch nachvollziehbar, weil letztendlich diese über 12,3 Milliarden Euro Steuermittel sind. Und insofern sind die nachrangig diesen ganzen Leistungen.
Die Frage ist ja auch in so einer Situation, nun wurde ja dieser Bund-Länder-Pakt relativ schnell gestemmt, innerhalb jetzt von 2 Monaten. Trotzdem, wie lange wird der Prozess dauern, also von Antragstellung bis zur tatsächlichen Auszahlung? Ist das normiert oder hängt das am Ende dann doch wieder eben von Einzelfall zu Einzelfall ab?
Bei den Privathaushalten wird es in der Tat vom Einzelfall zu Einzelfall abhängen. Also die Fragen, die wir gespiegelt bekommen aus der Service-Hotline oder die auch teilweise über die E-Mail-Adressen eingehen, sind da schon sehr vielfältig, aber bringen eben auch die Vielfältigkeit der Schadensbilder zum Ausdruck. So, bei den Entsorgungskosten der Kommunen, das ist auch ein Antrag, den wir heute freischalten, kann es meines Erachtens relativ zügig gehen, weil wir hier gesagt haben, das schalten wir den Wiederaufbauplänen für die kommunale Infrastruktur vor, damit wir ganz einfach das viele Geld, mit denen die Kommunen in die Vorleistung gegangen sind, um Bürgern bei der Entsorgung von Sperrmüll, von Bauschutt, von Straßenaufbruch zu helfen, dann auch vorab ausgeglichen werden sollen. Also es hängt wirklich davon ab, was ist es für ein Antrag.
Mhm. Frau Schambach, die Frage ist ja trotzdem auch, gibt es am Ende genug Handwerker, genug Experten, genug Abrissunternehmen oder wenn ich es mal anders drehe, was nützt einem ein positiv beschiedener Antrag, wenn der Wiederaufbau vor Ort erstmal gar nicht möglich ist?
Wir haben oder merken ja heute schon zum Teil in den sehr betroffenen Städten und Gemeinden, dass beispielsweise die Heizungsbauer fehlen. Das ist noch ein großes Thema, jetzt auch wenn wir auf Herbst-Winter zugehen in vielen Gebäuden, dass die Heizung eben noch nicht wieder angeschlossen ist, während Strom schon wieder liegt. Auch das war ein Prozess, den wir mit den ganzen Elektrikfirmen und Anbietern vorgenommen haben. Sie können Anträge stellen bis zum Sommer 2023. Und Sie haben auch da die Frage, was ist es für ein Schaden? Ist es ein kleiner Schaden, der ist schneller behebbar als die Frage, ich will wirklich und muss neu bauen, weil das Haus, was ich hatte, nicht mehr da ist oder weg muss? Und dann wird sich das Ganze letztendlich einspielen. Aber wir haben in der Tat in einzelnen Bereichen Handwerkermangel. Den hatten wir auch schon vor Starkregen und Hochwasser. Aber ich setze darauf, dass viele Handwerkerinnen und Handwerker aus dem ganzen Bundesgebiet und auch aus dem Ausland in Nordrhein-Westfalen beim Wiederaufbau helfen.
Hm. Die Frage ist der Wiederaufbau, Neubau sogar, haben Sie ja eben gerade auch erwähnt. Nun stellt sich ja die Frage, an bestimmten Standorten soll da überhaupt wieder aufgebaut werden? Wie geht das Ministerium damit um?
Wir haben ja überwiegend Schadensbilder in historisch gewachsenen Dörfern oder auch Städten. Und insofern warne ich immer davor, wenn man so pauschal politisch die Überschrift sagt, wir bauen da nicht wieder auf. Das wäre nicht richtig. Den Menschen nicht sachgerecht, auch den Städten nicht gegenüber nicht sachgerecht. Und wir schauen mit den Städten und Gemeinden wirklich, wo können wir was wieder aufbauen. Und es hängt natürlich auch ein wenig dann von der Immobilieneigentümerin und dem Immobilieneigentümer selbst ab, ob er für sich sagt, ich will an dieser Stelle wieder aufbauen. So, da gibt es einige, die das heute schon sehr offensiv formulieren und sagen, genau an dieser Stelle und die mit ihrer Stadt schon gesprochen haben, baue ich wieder auf. Und andere sind noch unsicher und müssen für sich auch diesen internen Prozess mit den eigenen Gefühlen und mit der eigenen Zukunftsperspektive dann noch ausringen. Aber deswegen, das werden wir wirklich mehr als sachgerecht vor Ort machen. Und wir werden auch an vielen Stellen 1:1 wieder aufbauen.
Aber nochmal zur Klarstellung, Frau Scharrenbach, am Ende muss das jeder selbst entscheiden, ob er an gleicher Stelle wieder aufbaut, obwohl vielleicht manche Experten sagen, aus hochwassertechnischer Sicht ist das viel zu gefährlich.
Wir haben ja überwiegend kleinere Bachläufe, die jetzt im Sommer außer Rand und Band geraten sind. Das sind ja nicht die großen Flussläufe, wo die Hochwasserrisikokarten und Managementpläne gegriffen haben, sondern wirklich die kleinen. Und wir haben mit dem Wiederaufbau zwei Sachen verbunden. Das ist zum einen, dass wenn wieder aufgebaut wird, auch hochwassergeschützt gebaut werden muss. Also die Eigenvorsorge in der Immobilie gestärkt werden soll. Und zum anderen betrifft es dann auch die technischen Anlagen, die hochwassersicherer ausgeführt werden. Insofern ist das aus unserer Sicht ein adäquates Vorgehen, immer im Zusammenhang, was haben wir denn für ein Gebiet eben vor uns liegen. Und das sind in der Regel Gebiete, wo wir eben jetzt ein Starkregenereignis gehabt haben. In anderen Städten hatten wir in den letzten 10 Jahren jetzt schon das dritte. Da werden wir das sicherlich mit den Städten anders besprechen, als in Gebieten, wo es jetzt das erste Mal in dieser Massivität der Fall war. Denn eines dürfen wir auch nicht vergessen, wir hatten relativ viel Wasser im Frühjahr und im Frühsommer. Und wir haben zum Teil Kerbtallagen, wo die Hänge frei waren, weil der Borkenkäfer zugeschlagen hat. Also hier kamen mehrere Dinge zueinander, die man dann sachgerechterweise auch miteinander betrachtet.
Mhm. Frau Schambach, letzte Frage. 12,3 Milliarden, das klingt erstmal sehr viel, aber die Frage ist ja schon, wird das Geld am Ende reichen, damit auch eben wirklich alle, also Kommunen, Privatleute, Unternehmen, Wiederaufbau machen können oder eben entsprechend entschädigt werden? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Für den Anfang ist das auf jeden Fall ein mehr als starkes Signal, was von Seiten der Länder und des Bundes gesetzt wurde. Denn man darf ja nicht vergessen, dass diese 30 Milliarden in der Summe durch alle 16 Länder dann auf 30 Jahre abfinanziert werden. Und wir haben mit der Bundesregierung Überprüfungszeitpunkte vereinbart, wo wir gucken wollen, reicht das Geld oder muss wirklich nochmal nachgesteuert werden? Denn das wird auch im Besonderen davon abhängen, wie es in Rheinland-Pfalz vorangeht und weitergeht. Und insofern für den Anfang starkes Signal. Die Menschen wissen, das Geld ist da. Und wenn wir auf der Strecke merken, es reicht nicht, dann treten wir wieder in die Gespräche zwischen den Ländern und dem Bund ein.
Sagt die Landesbauministerin von Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach. Frau Scharrenbach, danke schön für das Gespräch.
Vielen Dank.